Wir sind in der Offenbarung. Wir haben vorhin gesungen, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ja, der das gute Werk in euch angefangen hat, der ist treu. Er wird es vollenden. Und das gilt ganz persönlich für jeden Einzelnen von uns. Er sieht dich ganz persönlich. Er sieht deinen Anfang. Und er sieht auch dein Ende. Er sieht dich, wie du mit kleinen stokligen Beinen durch die Küche deiner Eltern wankst und immer wieder hinfällst. Als kleiner, einjähriger Butcher oder als anderthalbjähriger. Er hat dich schon gesehen im Mutterleib. Er hat gesehen, wie du mit deinen Pickeln zu kämpfen hattest. Er hat gesehen, wie du das Radio angemacht hast und plötzlich total begeistert warst von dieser Musik, die da lief im Radio. Er hat vieles gesehen in deinem Leben. Er hat die Höhen und Tiefen, alles, kleine und großen Dinge hat er gesehen. Und er sieht sie. Und er geht mit uns mit, ob wir das wollen oder nicht. Jesus sagt, der Heilige Geist, der geht mit uns, der ist mit uns. Das ist sein Wirken. Er klopft die ganze Zeit immer wieder an unser Leben an. Und auch als wir noch nicht gläubig waren, war Gott da. Hat uns gesehen, hat uns begleitet, hat angeklopft, hat oft auch geweint über uns. Er hat uns gesehen, unser ganzes Leben schon, bevor wir ins Leben getreten sind. Und er ist treu. Das gute Werk, was er angefangen hat, vollendet er. Und darum geht es auch hier in Kapitel 19 von Offenbarung. Das gute Werk, was er angefangen hat, das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, sondern das gilt auch für die ganze Welt. Das gute Werk, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Er ist treu. Und wir kommen jetzt zur Vollendung in der Offenbarung. Die letzten drei Kapitel, mehr und mehr, kommen wir zum Ende. Was kein Ende ist, in dem Sinne. Ende in unserer Vorstellungswelt, in unserer Vorstellung ist es ein Ende. Aber in Gottes Sicht ist es kein Ende. Gut, wir lesen einfach mal die ersten Verse von Kapitel 19 gemeinsam in der Offenbarung. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Machen wir erstmal so weit, die ersten fünf Verse hier. Letztendlich wird hier das aufgegriffen, wo wir letzte Woche herkommen, das Gericht an Babylon. Und darauf wurde ja auch schon vorher hingewiesen, in Vers 20 von Kapitel 18, sagt der Engel, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Das Wehklagen der Kaufleute und der Könige und der Seeleute, die nun jammern und klagen, dass Babylon untergegangen ist, dem setzt der Engel hier entgegen, seid fröhlich, ihr Himmel. Seid fröhlich, ihr Heiligen, Apostel und Propheten. Und dann passiert das in Kapitel 19. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen Halleluja. Wer sind diese hier? Ich denke, das bezieht sich auf das, was vorher in Offenbarung 7 gesagt wird. Die große Menge, in Kapitel 7 wird uns auch eine große Menge vorgeführt, die Gott loben und preisen. Und da wird gesagt, es sind einfach nur die Leute, die sich in der großen Bedrängnis, in dieser Trübsalzeit, dieser 7 Jahre zu Jesus noch bekehren. Es ist eine große Volksmenge. Das ist immer wieder für mich echt so ein wichtiger Punkt zu sehen. Gott in seinem Zorn, den er ausgießt über diese Erde, über all das Verderben, was die Sünde angerichtet hat auf dieser Erde. Und wo wir als Menschen uns haben in Dienst nehmen lassen. Sein Zorn ist groß, aber seine Gnade ist doch immer noch größer. Und in seinem Zorngericht zieht er so viele Menschen zu sich. Eine große Volksmenge. Und sie rufen mit lauter Stimme Halleluja. Ich habe ein bisschen über dieses Wort jetzt hier nachgedacht. Halleluja, wir haben es heute auch schon gesungen. Beim Singen ist das ja irgendwie okay, ne? Also es klingt ja schön, ne? Halleluja, klingt ja irgendwie schön, ne? Aber im Gebet wird es schon schwierig, wenn wir jetzt anfangen zu beten und dann irgendjemand betet, Halleluja. Ja, okay, gut, auch das. Aber wenn wir jetzt das irgendwie so sagen, klingt das irgendwie komisch, ne? Halleluja. Das klingt eher so ein bisschen zu fromm. Bisschen künstlich, vielleicht sogar manchmal ein bisschen peinlich. Wenn jemand irgendwie so auf der Straße sagen würde, Halleluja, dann würden wir denken, oh Mann, ein frommer Spinner. Na, so ein frommes Wort, das reizt die Gottlosen immer dazu, solche Worte auch zu missbrauchen. Ne? Und so sehen wir ständig, überall, in der Werbung oder was weiß ich, wo wird alles Halleluja gesagt, wo es überhaupt nicht am Platze ist. Ne? Kann man dieses Wort überhaupt verwenden? Was soll das überhaupt? Ne? Erstmal heißt es übersetzt, das wissen die meisten, es ist eigentlich ein hebräisches Wort, bedeutet preist, ja. Ja ist hier als Kurzform von Yahweh gedacht. Ne? Also das heißt, preist Yahweh, preist den Gott Israels. Und dieses Wort kommt eigentlich auch nur vor in den Psalmen. Das heißt, es ist eigentlich ein typisches Wort für den Lobpreis. Und in der griechischen Übersetzung ist das Wort dann erhalten geblieben. Da hat man das nicht übersetzt, sondern man hat dieses Wort belassen. Es ist sozusagen in die Gebetssprache überall, sozusagen, wo Juden sich im Mittelmeerraum verteilt haben, ist es erhalten geblieben. Genauso wie wir so andere Worte kennen. Was weiß ich, wenn wir beten, dann sagen wir Amen. Das ist auch kein deutsches Wort. Das ist ja, ne? Aber, und das verselbstständigt sich ja so ein Wort auch. Oft wissen wir gar nicht mehr, was so ein Wort bedeutet, irgendwie, was es überhaupt soll. Und das ist auch die Gefahr von solchen Spezialwörtern, so einer speziellen, frommen Sprache. Deswegen versuchen wir immer wieder auch daran zu arbeiten, dass wir nicht da abgleiten, dass wir hier eine fromme Sprache pflegen, sondern dass wir ganz normal reden miteinander. Und trotzdem ist es immer wieder eine Gefahr, dass man da reinrutscht. Im Neuen Testament gibt es dieses Wort eigentlich nicht. Nur an dieser Stelle hier. 4-mal dann aber auch gleich. Warum ist das so? Ich denke mir das folgendermaßen. Und zwar ist dieses Wort Halleluja besonders, oder hat es deswegen auch so Verbreitung gefunden. Es gibt es eigentlich im Alten Testament nur 24 Mal. In den Psalmen, in 14 Psalmen gibt es das. 15 Psalmen. Und das ist eigentlich relativ wenig. Und trotzdem ist es so in die Lobpreissprache so eingedrungen, so wichtig geworden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Halleluja einen besonderen Platz im jüdischen Glauben hatte und immer noch hat. Und zwar ist es verbunden mit der Passa, mit dem Passafest, mit der Passaliturgie. Die Psalmen 113 bis 118 sind die typischen Psalmen, die immer zum Passafest gesungen wurden und teilweise auch heute noch gesungen werden. Und da steht gleich am Anfang Halleluja und dann immer wieder taucht dieses Halleluja in diesem Psalm auf. Es geht um das Fest, wo gefeiert wird, dass Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat, sie errettet hat. Es geht um die Rettung. Dieses Wort Halleluja ruft uns dazu auf, preist Gott, er ist euer Retter. Und das ist die Haltung, aus der Halleluja überzeugend klingt. Wenn ich erlebe, dass ich gerettet werde, eine richtige Rettung erlebe. Ich weiß nicht, das haben vielleicht nicht so viele von euch mal erlebt, so richtig in Lebensgefahr geschwebt zu sein und daraus errettet worden zu sein. Aber manchmal hat man vielleicht Situationen erlebt, wo es haarscharf war, wo man wirklich und wo man dann hinterher erleichtert ist, wo man denkt, wow, ja, wo man staunt, wo man echt bis ins Innerste aufgewühlt war und wo man dann umso mehr Gott lobt und preist dafür, wirklich Halleluja sagt. Preis sei ihm. Und das ist bezogen auf das ganze Menschsein, das Halleluja überzeugt nur dann, wenn es wirklich vom ganzen Herzen kommt. Wenn ich wirklich, na, wenn das aus mir rausbricht, das ist was Körperliches, was den ganzen Menschen umfasst. Wenn ich sage Halleluja, dann ist das irgendwie komisch. Aber wenn ich sage Halleluja, ja, das kommt aus mir heraus. Das ist mein Wesen. Warum? Weil gerade in Situationen, wo ich in Gefahr stand, wo ich in Gefahr stehe, besonders großer Gefahr stehe, da bin ich auch betroffen mit meinem ganzen Menschen, mit Körper, Seele und Geist. Ich bin zutiefst angegriffen. Und wenn ich dann gerettet werde, dann betrifft das auch meinen ganzen Menschen, Körper, Seele und Geist, ist von dieser Rettung ergriffen. Ich bin von dieser Rettung ergriffen und rufe mit lauter Stimme, wie diese große Menschenmenge, Halleluja. Was ist mit dieser großen Menschenmenge? Diese große Menschenmenge, die meisten von denen sind umgekommen in diesen 7 Jahren, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben, sind sie umgekommen. Und dennoch sagt uns das Wort Gottes, sie haben überwunden und sie haben das als Sieg erlebt. Sie haben das als Rettung erlebt, in diesem Zornesgericht, in dieser Finsternis dieser Jahre haben sie umso mehr erfahren, wie Gott sie herausgerissen und gerettet hat und in seine Herrlichkeit, in sein Licht gezogen hat. Und deswegen rufen sie Halleluja. Im Passafest vergegenwärtigen sich die Juden in einem besonderen Fest, das Gott ihnen aufgegeben hat, diese Rettungstat. Es ist nicht so, dass sie dann zusammensitzen und feiern und sagen, ja, wir feiern ja jetzt Passafest, das ist so, ne, weil Gott da früher mal die Israeliten da aus Ägypten rausgeführt hat. Ja, ist eine nette Tradition, nettes Familienfest, feiern wir mal. Sind hübsch zusammen hier als Familie. So wie es bei uns Christen so mit Weihnachten ist. Ne? Ja, da war irgendwas mit diesem Jesus, der ist da mal geboren worden. Hübsche Geschichte so mit dem Stall und Engel und Hurra und so. Nett. Ja, und wir sitzen zusammen und essen unseren Festtagsschmaus. Ne? Und haben unseren schönen Tannenbaum mit den Lichtern und so weiter. Das sind, so feiern wir Feste heutzutage. So feiern wir Feste des Glaubens. Die eigentlich Feste des Glaubens sein sollten. Und die Juden haben aber etwas anderes mit ihrem Passafest. Gläubige Juden feiern das Passafest nicht so, dass sie sagen, ja, damals wurden die Israeliten, unsere Vorfahren aus Ägypten befreit. Nein, sie sagen, wir wurden aus Ägypten befreit. Sie sagen, diese Rettungstat, das ist nicht etwas, was nur unsere Vorfahren betrifft, das betrifft uns auch. Und das ist genau das, was wir auch feiern, was wir, wenn wir heute unser Passafest, unser Abendmahl feiern, dann vergegenwärtigen wir uns das. Da hat Gott, Jesus hat gesagt, nehmt das Brot, esst es, trinkt den Wein. Das ist mein Blut und das ist mein Leib. Den nehmt ihr in euch auf. Ihr vergegenwärtigt euch das im Leiblichen, dass ich eure Lebensgrundlage bin, dass ich mein Leben hingegeben habe für euch, dass eure Schuld getilgt ist durch mein Blut. Das vergegenwärtigt ihr euch, ihr nehmt das in euch auf. Und dann können wir, denn oft ist das so fern. Ich meine, jeder von uns, die wir hier sitzen, oder die meisten, denke ich mal, wir haben erlebt, dass Gott uns gerettet hat. Aus unserer Schuld heraus, aus unserer Verstrickung in Sünde, aber auch aus verschiedenen anderen Dingen hat Gott uns gerettet, immer wieder. Aber wir sind so vergesslich. Wir sitzen hier und sind so eingepackt vom Alltag, dass, Gott hat uns gerettet, ja, stimmt. Okay, Halleluja. Gott will uns das immer wieder nahe bringen, uns vor Augen führen, hey, das ist was Großes, was Wunderbares, was Unglaubliches, was passiert ist in deinem Leben, was passiert ist am Kreuz von Golgatha, nicht nur für dein Leben, sondern für die ganze Welt. Mach dir das klar. Feier das Abendmahl. Geh hin am Samstag um 19 Uhr. Feier das Abendmahl. Damit du das wieder ganz neu schmeckst, wie gut Gott ist. Was er getan hat für dich. Und muss ich mal denken hier. Genau. Die Juden feiern das Passafest, als ob sie selber gerettet worden sind aus Ägypten. Wir feiern das Abendmahl, obwohl Jesus so lange, 2000 Jahre her schon, gelebt hat und am Kreuz gestorben ist. Ja, es gilt für mich heute, für uns heute. Wer alles im Stadion gestern war, ne, ich war nicht da, aber ich habe so am Radio so ein bisschen mitverfolgt. Wer im Stadion war, der hat da gestanden und hat gesagt, ja, wir haben gewonnen. Endlich mal. Wir. Also ich meine, die da unten haben doch gespielt und gewonnen. Nein, wir haben gewonnen. Ja, wir identifizieren uns, wir sehen das. Die haben gespielt. Und wir haben sie angefeuert und sie haben für uns auch gespielt. Sie haben für uns den Sieg errungen und haben dann mit uns gefeiert zusammen. Das ist Jesus. Jesus hat für uns den Sieg errungen. Und er sagt, ich will mit euch feiern. Ich habe euch gerettet. Wir haben zusammen, ich habe den Sieg errungen und ihr habt Teil an meinem Sieg. Wir dürfen zusammen feiern. Gut, Halleluja. Heißt also, preist Jahwe. Das ist Aufruf und Tat zugleich. Preist Gott. Los, tut das. Das ist eigentlich das, was wir ausrufen. Preist Gott doch. Aber gleichzeitig preisen wir ihn damit. Wir geben ihm die Ehre, dass wir andere dazu aufrufen. Es ist eigentlich ein Aufruf an andere. Zu sagen, los, kommt, lasst uns Gott preisen. Lasst uns ihn loben. Preis sei ihm. Ich preise ihn. Wir wollen ihn preisen. Jemand, der von einer Rettung begeistert ist, von der Rettungstat Gottes begeistert ist, dem reicht das nicht, dass er selber begeistert davon ist, sondern er möchte, dass auch andere sich darüber freuen. Na, wir wissen, das ist nicht nur was Jesus für mich getan hat, sondern das hat er für jeden Menschen getan. Ich möchte, dass alle sich daran freuen können, dass alle begeistert sind, dass alle in den Siegesjubel einstimmen können. Das wünsche ich mir so sehr. Und dieses Halleluja preist Gott, wie wird das praktisch in unserem Leben? Ich denke, wir laufen ja nicht durch die Gegend und labern irgendwie den Nächsten, den wir treffen, sagen wir, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der denkt, Aber wir schlagen mal Psalm 22 auf. Psalm 22, das war doch so ein Depri-Psalm, oder? Ja, Jesus hat ihn am Kreuz gebetet, zumindest den Anfang. Aber Jesus kannte die Psalmen in- und auswendig, der wusste, was er da betet. Und er kannte den ganzen Psalm, auch wenn er vielleicht am Kreuz nur geschafft hat, die erste Zeile auszusprechen. So hat er doch den ganzen Psalm im Hinterkopf gehabt. Und das fand ich mal, ich habe den mal gelesen und da war ich begeistert von. Macht das mal, setzt euch mal hin, lest mal diesen Psalm und stellt euch vor, das hat Jesus am Kreuz gebetet, was da alles drin steckt. Und man muss ihn zu Ende lesen. Wir lesen nur die Verse 20 bis 28. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er: Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. David spricht hier von einer total heftigen Situation in seinem Leben und wie Gott eingegriffen hat und ihn erhört, ihn gerettet hat. Und was die Reaktion war in seinem Leben. Er hat erstmal angefangen, selber Gott zu loben. Davon zu erzählen, davon zu singen, was Gott Gutes getan hat in seinem Leben. Er hat Zeugnis gegeben von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Und er ruft dazu auf: Lasst uns Gott loben. Lasst uns Gott anbeten. Das ist etwas, was... Und er spricht hier von der Versammlung. Es geht um die Gemeinde. Es geht um die Gläubigen. Und ich frage mich manchmal, wir sind da so oft so verklemmt hier miteinander. Wir sind so geprägt von unserer Gesellschaft, in der wir leben, woraus wir herauskommen, dass man nicht so darüber spricht, was man so erlebt im Glauben. Was so den Glauben angeht, da schweigt man drüber. Das ist ja Privatsache. Ist ja auch was ganz Intimes. Ja? Nein, wir sollen einander mitteilen, was Gott Gutes tut in unserem Leben. Damit wir einander anstiften, Gott zu loben. Dass wir es hören, was hat Gott in seinem Leben getan. Wow, da kann ich Gott auch anbeten und loben für, was Gott in deinem Leben getan hat. Dass wir einander anstiften dazu und einander Zeugnis geben, einander ermutigen in dieser Richtung hin. Dass wir da nicht so scheu zurückhaltend sind und denken, naja, vielleicht guckt der andere mich dann komisch an, vielleicht denkt er, ich bin zu fromm oder irgendwie so. Klar soll es nicht dazu kommen, dass wir uns irgendwie fromm zukleistern gegenseitig. Das soll ehrlich und aufrichtig sein. Aber wenn Gott was in unserem Leben tut, wenn er was in unserem Leben getan hat, dann lass uns das mitteilen. Ich finde das immer so ermutigend, wenn ich mit Geschwistern ins Gespräch komme und wir kommen irgendwie auf das Thema, ja, wie bist du zum Glauben gekommen? Und das ist so toll zu hören, wie Gott in jedem Leben des Einzelnen anders wirkt, hineinwirkt und Gutes wirkt. Wie er anfängt und weiterbaut und ja, schließlich dann auch vollenden wird. Wenn ich die Treue Gottes in dem Leben von Geschwistern sehe, das ermutigt mich so sehr. Und es ermutigt mich auch, davon selber zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Das ermutigt mich selber auch. Das stärkt meinen Glauben. Lass uns das doch mehr praktizieren. Lass uns da nicht so uns vom Teufel, vom Widersacher irgendwie daran hindern, das Gute, was Gott uns geschenkt hat, miteinander zu teilen. Also das ist das Halleluja, ist ein Aufruf, Gott zu loben. Da steckt auch dieses, ich gebe Zeugnis von dem, was Gott in meinem Leben Gutes getan hat. Wir loben gemeinsam Gott. Und damit verknüpft auch, fand ich eine interessante Stelle, einfach als zweiten Punkt hier, schlag mal 2. Korinther 1 auf. Paulus spricht hier zwar vom Danken, aber ich finde, das passt hier auch gut rein. 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns. Paulus ist ja eigentlich eher so ein logischer Typ, ne? Und er erklärt uns das hier logisch. Wenn wir füreinander beten, in Fürbitte füreinander eintreten und Gott dann eingreift, je mehr Leute dann gebetet haben für eine Sache, je mehr loben und preisen Gott hinterher auch. Ja, das ist ganz simpel, ganz simple Logik. Er sagt, und das ist doch toll, das ist genau richtig so. Lass uns doch viel füreinander beten, lass uns alle miteinander an der Last des Einzelnen mittragen. Das ist das Gesetz Christi, sagt Paulus. Traget einander die Lasten. Wir müssen lernen, und dafür müssen wir lernen, einerseits uns zu öffnen, aufrichtig zu sein, dass wir Lasten haben, dass es uns schwerfällt, dass wir in große Bedrängnis sind, wie Paulus es hier sagt. Sei es, dass wir angefochten werden von außen oder dass wir in uns selbst schwach sind im Glauben, verführt sind, hinfallen, in Sünde geraten, dass wir krank sind, dass wir eine Krankheit haben, die man nicht haben darf in unserer Gesellschaft. All diese Dinge, dass ich sterben werde, vielleicht bald, darüber spricht man nicht. Darf man nicht sprechen. Doch, wir sollen darüber sprechen miteinander. Wir sollen das miteinander tragen. Wir sollen miteinander und füreinander beten, damit Gott verherrlicht wird, nicht nur durch uns, die wir zu Gott schreien, sondern durch viele, möglichst viele. Dass das Lob Gottes laut wird, hier in unserer Gemeinde. Und das Dritte ist, was Halleluja für mich auch bedeutet. Also, Halleluja bedeutet also vieles. Heißt nicht nur einfach irgendwie blöd in der Gegend Halleluja rumzubrüllen, sondern heißt, davon zu erzählen, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben. Heißt, auch meine Nöte mit anderen zu teilen, miteinander dafür zu beten und gemeinsam aber auch Gottes Eingreifen, sich darüber zu freuen und das zu feiern. Und Matthäus 5, Vers 14, als drittes habe ich mir hier rausgesucht. Ist mir dazu eingefallen. Auch eine Form des Halleluja. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich kann Menschen auch dazu aufrufen, Gott zu loben, indem ich Gutes tue, indem ich Jesus konsequent nachfolge, indem ich ihm treu bin. Dadurch kann ich andere Menschen dazu führen, dazu bringen, Gott zu loben. Es geht mir manchmal so, wir gehen ja schon viele Jahre mit manchen Geschwistern, wir kennen uns lange Jahre. Und dann sehe ich manchmal im anderen, Mann, Gott, der verändert sich so positiv. Der ist so treu, der hat sich so positiv verändert. Und da freue ich mich drüber und danke Gott dafür und lobe ihn dafür. Das meint Jesus hier. Das ist manchmal ganz was Unspektakuläres, was wir selber gar nicht merken, dass wir irgendwelche tollen Sachen tun und dann die Leute irgendwie sagen, oh ja, gelobt sei Gott. Nein, das passiert eher so im Verborgenen oft. Und doch ist es sichtbar, wie Jesus hier sagt, es ist ein Licht in dieser Welt. Menschen um uns nehmen das wahr. Gut, also, Halleluja, Aufruf zum Lob. Und wir haben diesen Bezug zur Rettung aufgezeigt, gesehen hier. Und das ist auch das Erste, was die Leute hier jetzt sagen. Moment, wo ist es jetzt? Offenbarung 19, wieder zurück. Das Erste, was die Leute hier sagen, ist, nachdem sie Halleluja gesagt haben, das Heil. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, das Heil. Das Wort heißt, Soteria heißt auch Rettung. Die Rettung ist unseres Gottes. Das sind hier drei Dinge, die hier die Leute nennen und sagen, sie proklamieren das sozusagen. Jetzt ist es so, das Heil, die Herrlichkeit, die Macht sind unseres Gottes. Keiner kann ihm das streitig machen. Es ist offenbar geworden. Endgültig klar geworden. Durch das Gericht an Babylon ist es klar geworden. Es gibt nur eine Rettung und die ist bei Gott. Die Rettung. Und das bezieht sich hier auch, sind diese drei Dinge, Heil, Herrlichkeit, Macht. Die Rettung, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und dass hier sozusagen endgültig die Rettung proklamiert wird, beziehungsweise eigentlich steht es ja noch aus, eigentlich kommt ja die große Schlacht noch erst, aber sie wird hier proklamiert. Das ist so wie gestern, was weiß ich, 90. Spielminute oder 92. oder so, Schuss, Tor 4:2. Jubel ist groß, der Ball wird nochmal in die Mitte getragen und es gibt nochmal Anstoß für die gegnerische Mannschaft. Das Spiel läuft noch, aber es ist gelaufen. Wir wissen, den Sieg, den kann keiner jetzt mehr, das können die nicht mehr umbiegen. Der Sieg ist sicher. Na? Das heißt, bevor das Spiel zu Ende ist, können die hier schon feiern und sagen, ja, wir haben es gepackt, obwohl das Spiel noch läuft. Und das ist unsere Situation. Wir wissen, der Sieg ist errungen. Wir können jetzt schon feiern. Wir können jetzt schon Gott loben und preisen dafür, was er getan hat und dass er es vollenden wird, obwohl das Spiel noch läuft. Obwohl es noch nicht zu Ende ist. Die Verlängerung kommt noch, ne? Aber wir wissen, der Sieg, der ist Gott nicht mehr zu nehmen. Der ist uns nicht mehr zu nehmen. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass noch Rettung aussteht. Paulus spricht davon, wir sind auf Hoffnung errettet. Das heißt für uns, ja, es ist eben noch nicht alles toll. Unser Leib ist hinfällig, wir werden krank, wir werden sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Das sind alles Dinge, die dazugehören. Wir leiden auch jetzt noch. Es ist nicht alles rosig. Aber wir können uns freuen darin, dass die Rettung vollendet wird. Auch für unseren Leib. Es gibt diese Vollendung, hier wird davon gesprochen, hier ist das dann endlich erreicht. So, und dann sprechen sie von der Herrlichkeit, die unserem Gott gebührt. Herrlichkeit. Im Moment ist es so herrlicher Frühling, ich weiß nicht, geht es euch auch so irgendwie, wenn man rausguckt, man freut sich so und man hat so richtig Spaß mit dem Fahrrad zu fahren. Irgendwie, weiß nicht, Freitag hatte ich so ein bisschen Zeit, irgendwie vormittags nach der Schule hatte ich noch ein bisschen Zeit, hatte noch einen Termin und dann konnte ich so ganz gemütlich mit dem Fahrrad so richtig langsam rumgucken. Ich hatte keinen Stress, weil ich zu spät war oder so, ne? Und ja, ich weiß. So, okay. Und ich konnte so richtig gemütlich gurken und so in den Himmel schauen. Und so blauer Himmel und Sonne und so leichte Wärme. Aber ich liebe den Frühling auch, weil er eben nicht so heiß ist. Der Sommer ist mir eigentlich oft dann zu heiß. So Frühling, das ist so herrlich. Und dann fangen überall die Blumen an zu blühen. Und die Bäume kriegen so ein leichtes, zartes Grün. Und es ist alles so schön. Findet ihr das nicht auch? Doch, ne? Ja, genau, richtig. Euch geht's doch auch so. Und das ist doch klar, weil das ist die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes. Hier bricht das Leben durch, nachdem es versunken ist in den Winterschlaf, sozusagen bricht hier jetzt das Leben durch. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in dieser Schöpfung, wobei es ja wir müssen das bedenken, es ist die gefallene Schöpfung. Ich meine, wir haben hier eine ganze Menge kaputt gemacht. Erstens, zweitens, also allein aufgrund unserer Art und Weise, wie wir mit der Umwelt umgehen, aber die Schöpfung ist auch eine gefallene Schöpfung. Da wird gemordet und niedergemacht, jeder kämpft da um sein Überleben, Pflanzen, Tiere, alles, jeder gegen jeden. Na gut, teilweise siehst du auch noch, wie bestimmte Zusammenhänge da sind, wo du denkst, ja, so war das eigentlich ursprünglich geplant, dass die Wesen miteinander arbeiten, füreinander arbeiten, was weiß ich. Na, in so manchen Zusammenhängen sieht man das noch, wie, was weiß ich, irgendwelche Tiere, irgendwelche Vögel, die auf Flusspferden drauf dann irgendwie da die Maden hacken, da die Madenhacker heißen sie sogar, glaube ich, wie sie einander dienen sozusagen und alle haben aber was davon. So, teilweise sieht man das noch so in der Natur. Ne? Aber auf der anderen Seite siehst du auch Mord und Totschlag. Das ist eine gefallene Schöpfung. Und trotzdem erscheint sie uns herrlich, ne? In diesem Aufbruch. Das ist so schön, so herrlich. Oder der Himmel, oh, was für schöne Himmel wir teilweise haben. Ne? Wenn die Sonne so schön untergeht, Sonnenuntergänge, oder dann geht die Venus auf. Gestern Abend haben wir noch die Venus gesehen, irgendwie so. Diesen schönen Abendstern da in diesem bläulichen Himmel, der aber so ein bisschen leicht verfärbt ist. So eine Herrlichkeit. Und dann gibt es ja natürlich auch den Menschen, der herrliche Dinge erschafft. Hier so einen tollen Kinosaal. Ne? Naja, gut, okay, ne, ist nicht so. Aber es gibt schon wahnsinnige Dinge, die der Mensch so herrlich herstellt. Riesige Bauten, tolle Schlösser, Schmuck und was weiß ich. Künste, Musik, Theater. Heute ist das sogar voll im Trend, dass man sein eigenes Leben als Gesamtkunstwerk inszeniert, sozusagen. So, ne? Das ist so richtig, so eine richtige Sache. Ne? Aber wie ist das mit der Herrlichkeit des Menschen? Das ist Inszenierung, so heißt das schön. Ne? Es ist Theater, es ist Spiel, es ist der schöne Schein. Ne? Wie oft ist es so gewesen, dass Bauten eine wunderbare Fassade haben, aber dahinter ist alles marode und irgendwie baufällig. Es fällt alles in sich zusammen. Der Mensch, die Herrlichkeit des Menschen ist eigentlich immer so angelegt, dass es eine schöne Fassade bietet, aber nichts dahinter ist. Das ist die Herrlichkeit des Menschen. Die Herrlichkeit Gottes, das ist sein Wesen, Ausdruck seines Wesens. Das heißt, wenn wir irgendwie herrlich sein wollen, dann müssen wir uns irgendwie ziemlich arbeiten. Dann müssen wir irgendwie schön unsere Haare kämmen, dann müssen wir uns ein schönes Hemd anziehen, müssen wir schön duschen vorher, müssen wir allen Gestank rausholen aus uns sozusagen und aus den Klamotten müssen wir alles schön sauber machen, geschniegelt und ordentlich. Na, dann sehen wir und dann irgendwie Schminke und das und das und das, ne? Bis wir dann endlich herrlich aussehen, ne? Aber Gott ist das von sich aus. Der steht morgens auf, ne, aus seinem Bett, geht so zum Spiegel und denkt, wow, gut siehst du aus. Ne, geht euch nicht so, ne? Geht mir auch nicht so. Aber Gott geht das so. Gott ist herrlich von seinem Wesen her. Der ist einfach unbeschreiblich schön, unbeschreiblich herrlich. Und diese Herrlichkeit ist nicht was wir, das Problem ist, wir denken, wenn wir an Schönheit, an Herrlichkeit denken, denken wir immer in diesen Kategorien, der schöne Schein. Die Bibel sagt uns, dass Jesus nicht anzusehen war, so hässlich, so gemartert war er. Und doch war er herrlich. Doch ist die Herrlichkeit Gottes da drin, in seinem Leiden, in seiner Hingabe, in seiner Liebe für uns ist die Herrlichkeit Gottes drin. Die Herrlichkeit, die wahre Herrlichkeit, die gehört Gott und nur Gott allein. Und wir jagen als Menschen diesem Phantom der Herrlichkeit nach. Wir versuchen selbst herrlich zu sein und bestaunen die Herrlichkeit anderer und suchen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Problem Babylons. Warum ist Babylon gefallen? Weil sie nicht der Herrlichkeit Gottes, nicht die Herrlichkeit in Gott gesucht und angebetet hat, sondern eine eigene Herrlichkeit aufgebaut hat. Für uns Menschen ist diese Herrlichkeit Gottes unerträglich. Davon spricht das Wort Gottes immer wieder. Wenn wir Gott begegnen, wirklich begegnen, zutiefst begegnen, Menschen, die Gott wirklich auf eine tiefe Weise begegnen, sind zusammengebrochen. Johannes berichtet hier auch davon in den folgenden Versen, dass er zusammenbricht. Und wir können damit nicht umgehen, mit dieser Herrlichkeit. Wir kommen damit nicht klar. Die Bibel sagt uns, dass die Menschen Angst haben davor zu sterben, wenn sie der Herrlichkeit Gottes entgegenkommen. Wir sind sündige Menschen und wir kommen mit dieser Herrlichkeit nicht zurecht. Und doch will Gott uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Uns Sünder. Er hat diese Herrlichkeit nicht für sich gepachtet, sondern er möchte sie uns schenken. Er möchte uns teilhaben lassen an dieser Herrlichkeit, dass wir nicht mehr diesen schönen Schein aufsetzen, sondern dass wir durch seinen Geist in uns verwandelt werden, sodass wir selber herrlich sind. Durch seine Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit. Gut, und als drittes nennt er hier die Macht. Das griechische Wort heißt Dynamis, heißt auch Kraft. Dynamo kennen wir ja. Das ist die Kraft Gottes. Ihm gehört die Kraft, wirklich Wunder zu tun. Wir haben vorher auch gelesen, dass auch der Widersacher Kraft hat, Wunder zu tun. Aber es ist nur geborgte, geliehene Kraft. Es ist nur eingeräumte Kraft. Es ist aber auch keine Kraft, die wahre Veränderung herbeiführt. Der Widersacher, auch seine Kraft ist sozusagen nur für den schönen Schein da, um irgendwie Menschen an sich zu binden. Gottes Kraft, die gießt sich aus. Sie ist nicht darauf bestimmt, irgendwie, sie muss nicht irgendwie haushalten, sondern sie teilt aus. Gottes Kraft tut Wunder in unserem Leben, kleine und große. Es ist so ein großes Wunder, was Gottes Kraft in mir getan hat. Ihm gehört die Kraft, von ihm geht die Kraft aus, von ihm geht die Macht aus. Ihm gehört die Macht. Ich will sie ihm nicht streitig machen, sondern ich will sie ihm überlassen. Ich will zugeben, dass ihm die Macht allein gebührt. Und das ist hier, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Jetzt kommen wir plötzlich aus dem Lobpreis heraus oder im Lobpreis. Der Lobpreis ist verbunden mit dem Gericht. Und das ist irgendwie komisch, weil irgendwie, wenn ich anbete, wenn ich hier Lobpreis mache, dann denke ich nicht an das Gericht. Hier ist es anders. Hier ist das Gericht vollzogen worden an der Hure. Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Seine Gerichte entsprechen der Wahrheit und sind gerecht. Es geht hier um die Hure. Es geht nicht um einzelne Menschen, sondern es geht um die Institution, die hier gerichtet wird. Die Stadt, die niedergebrannt wird, die das Wesen der Gottlosigkeit, des Antichristen in dieser Welt sozusagen repräsentiert. Es ist auch die spirituelle Institution, die Hure, das hatten wir die letzten Wochen gesehen, die letztendlich sogar mit christlichem Gewand auftritt, aber trotzdem letztendlich nicht Gott die Ehre gibt, nicht Gott das Heil und die Herrlichkeit und die Macht überlässt, sondern das für sich selbst in Anspruch nimmt, Heil zu bringen, die Herrlichkeit zu haben, die Kraft und die Macht zu haben. Das ist hier das, was hier steht. Die große Hure, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Dieses Religion bringt uns letztendlich dazu, die Herrlichkeit in dieser Welt zu suchen, nicht in Gott. Wir inszenieren Gottesdienste. Wir führen Rituale durch. Ja, wir machen einen schönen Schein. Ich will da nicht hinkommen. Wir wollen da nicht hinkommen, dass wir irgendwie irgendeine Religion inszenieren hier und letztendlich nur uns selber feiern. Sondern es soll immer um Gott gehen. Gott soll im Zentrum bleiben. Jesus soll im Zentrum bleiben. Das andere wird gerichtet von Gott. Egal, ob es katholische Kirche heißt, evangelische Kirche, was es auch immer für Institutionen sind, Gott wird es richten. Wir sollen unser Herz da nicht dranhängen, wie die Kaufleute und die Könige und was weiß ich dieser Welt, wie das in Kapitel 18 gesagt wird, die klagen. Aber ich will mich freuen darüber, wenn all dieser äußere Tand und was weiß ich, all das, was uns von Gott wegzieht, was in unseren Kirchen abläuft, wenn das weg ist, da freue ich mich drüber. Da kann ich Gott loben drüber. Wenn das endlich rauskommt. Und dann spricht er auch von der Ungerechtigkeit, die gerade dieses religiöse System anrichtet. Die Gewalt, das Blut der Knechte, das sie vergossen haben. Das spricht natürlich von den Märtyrern über die vielen Jahrhunderte hinweg, die gestorben sind durch die Kirche, durch die Kirchen, verfolgt durch die Kirchen. Durch eigentlich christliche Institutionen werden gläubige Menschen, Menschen, die Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, ihm nachfolgen, werden verfolgt und getötet. Aber es ist auch, wir haben das jetzt die ganze Zeit mit den ganzen Missbrauchsskandalen gehabt. Letztendlich sind es wir als Leib Christi, und da spreche ich wirklich auch vom Leib Christi, denn wir sind alle Sünder. Egal, ob wir nun lange im Glauben gehen oder nicht. Wir machen uns ständig schuldig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, wie leben wir damit, dass wir schuldig werden aneinander? Ich habe jetzt hier noch was aus der Zeitung mitgebracht. Und das hat mich irgendwie schon angesprochen. Mir geht es nicht so sehr jetzt darum, katholische Kirche und all die Missbrauchsskandale, die da gelaufen sind. Ich denke, das ist ein Phänomen, wie gesagt, das ist nicht, und das wird in diesem Artikel auch deutlich. Das ist ein Interview mit einem Musiker, hier vom Theater. Und der war bei den Regensburger Domspatzen. Und in den 50er und 60ern. Und er sagt hier, oder schreiben, ich lese einfach mal so ein bisschen was vor hier. Wundert es Sie, dass Enthüllungen über Gewalt und sexuellen Missbrauch in Klosterschulen und Internaten gar kein Ende nehmen wollen? Nein, das wundert mich überhaupt nicht. Ich habe ja am eigenen Leib erfahren, wie so etwas über Jahrzehnte unter dem Teppich bleibt. Natürlich wissen wir alle, dass es Misshandlungen und sexuellen Missbrauch gibt. Aber es gibt auch den großen Willen, das alles nicht wissen zu wollen. Am deutlichsten ist diese ganze Vertuscherei in kleinen, abgezirkelten Einheiten wie in Sportvereinen oder auch in der Familie. Kirchen und Internate sind Institutionen wie Sekten innerhalb der Gesellschaft. Sie behaupten, die bessere Welt zu repräsentieren, vertreten Heilslehren und schotten sich ab. Und wenn da etwas unsauber ist, kommt es nur darauf an, dass es keiner mitkriegt. Später sagt er noch, sie sind dann, nachdem sie aus dem Internat raus sind, ein Jahr später aus der Kirche ausgetreten. Genau, als ich studiert habe, war ich sofort im sozialistischen Deutschen Studentenbund oder so ähnlich heißt das, SDS. Und dann gehörte ich zu den Gründungsmitgliedern des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. Das wirkt wie ein Wechsel von einer Heilslehre in die andere. So ist es. Aus dieser Lebenserfahrung verstehe ich es auch so gut, wie die Heilsbotschaftsorganisationen immer wieder ihre eigenen Verbrechen vertuschen. Und noch später. Wichtig ist, dass sich die Opfer äußern. Das ist das Allerschwierigste, denn man schämt sich. Ich habe es meinen Eltern auch nie erzählt. Im Leben hätte ich es nicht erzählt. Und der Kirche brauchte ich es ja nicht zu erzählen. Die wussten es ja. Georg Ratzinger, der Bruder des jetzigen Papstes, hat die Regensburger Domspatzen lange geleitet. Glauben Sie, er hat etwas von den Vorkommnissen gewusst? Meiner Ansicht nach hat er es gewusst und auch Josef Ratzinger hat es gewusst. Ich glaube, dass sie alle versucht haben, es zu bagatellisieren. Auch für sich wollten sie es bagatellisieren. In erster Linie ging es allein um den Schutz der eigenen Institution. Leute, da will ich nicht hinkommen. Da wollen wir nicht hinkommen. Wir müssen offen mit unserer Sünde umgehen. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg ist am Kreuz. Da können wir bestehen. Wenn wir zum Kreuz kommen, dann können wir vor Gott bestehen. Wenn wir meinen, wir können unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten, wir können als die große Heilsvermittlungsorganisation uns darstellen, dann werden wir untergehen, wie Babylon hier untergeht. Ich lese einfach mal noch ein kurzes Stück weiter und möchte mit einer Geschichte dann schließen, die das auch nochmal verdeutlicht. In Vers 6 heißt es, ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Lass uns mal die Geschichte lesen, wie Jesus sie erzählt hat. Matthäus 22 ist es. Und Jesus spricht hier besonders zu religiösen Führern, zu den hohen Priestern und Ältesten. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meinen Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Das hört sich ziemlich brutal an. Das ist aber letztendlich die Situation, die wir hier in Kapitel 17, 18, 19 in der Offenbarung sehen. Das ist das Gericht Gottes über dieses System, was uns Menschen dazu verleitet, andere zu unterdrücken, zu quälen und dabei trotzdem noch eine fromme Miene zu ziehen und sagen, ja, ich bin auf Gottes Seite. Das duldet Gott nicht. Vers 8, dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Jesus scheint hier was anderes zu sagen, als das, was in der Offenbarung steht. In der Offenbarung steht, selig sind die, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hier sieht die ganze Sache schon ein bisschen differenzierter aus. Es gibt einige, die eingeladen sind. Einige kommen nicht, weil sie Wichtigeres vorhaben. Andere kommen, aber sind nicht bereit, sich auf das Fest einzulassen, auf das, was da eigentlich passiert. Da gibt es Leute, die sagen, ja, da gibt es eine tolle Fete, okay, da komme ich da mal mit hin und schlage mir ordentlich den Bauch voll. Ach so, das ist eine Hochzeit hier, ach ja, ist auch egal. Das ist so ein bisschen die Haltung, die dieser Typ hier hat. Denn die Leute kommen ja von der Straße und der König hat Hochzeitskleider vorbereitet. Und alle, die jetzt zu Hause, ne, weil sie nicht so reich waren oder so, ne, schnell nach Hause düsen konnten, sich noch was Schickes anziehen konnten, denen stellt er ein Hochzeitskleid bereit. Und der Typ ist da am Anfang, ne, irgendwie bei der Garderobe, ist er vorbeigestratzt. Die Leute haben gesagt, hey, Moment mal. Und der so, wo gibt's denn hier was zu essen? Und Gott kommt zu ihm hin und sagt, Freund, was ist mit dir los? Gott ist so zugewandt hier diesem Menschen. Der Mensch verstummt aber. Er sagt nichts dazu. Er merkt schon, irgendwie ist das hier nicht so richtig, was ich hier tue, aber er sagt nichts dazu. Warum sagt er nichts? Er könnte hier ganz anders handeln. Er könnte seine Schuld bekennen. Er könnte sagen, ich bin da zu weit gegangen. Ich möchte mich entschuldigen, ich bitte dich um Entschuldigung, ich will nach vorne gehen und mir ein schönes Kleid holen. Er verstummt, er bleibt einfach stumm. Und Gott sagt, mit der Haltung kannst du hier nicht mitfeiern. Wir feiern hier einen Sieg. Und wenn du den Sieg nicht feierst, sondern nur irgendwie, es dir nur darum geht, dass es dir irgendwie, dass du es bequem hast hier, dann bist du hier fehl am Platz. Und ich denke, das mit dem Kleid ist ja, das ist die Reinigung. Wir haben ein neues Kleid empfangen. Wir sollen gereinigt werden. Gereinigt können wir am Fest teilnehmen. Und Reinigung geschieht nur durch Sündenbekenntnis. Geschieht nur dadurch, dass wir wahrhaftig im Lichte Gottes leben. Dass wir unsere Sünde bekennen, dann werden wir gereinigt, so sagt Jesus das. Ohne das geht es nicht. Ohne das geht es nicht für uns als Einzelne und ohne das geht es auch nicht als Gemeinschaft, als Gemeinde. Wir müssen da dranbleiben. Wir müssen aufrichtig und ehrlich bleiben. Nur in der Aufrichtigkeit und immer wieder in dem sich Hängen an Jesus werden wir zum Ziel kommen. Wenn wir anfangen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen, unsere eigene Herrlichkeit zu suchen, unseren eigenen Rettungsplan irgendwie durchzuführen, meinen, wir haben das, wir haben die Kraft, wir kriegen das schon gebacken, dann nehmen wir Gott Heil, Herrlichkeit, Macht. Und das gebührt ihm allein. Er allein ist würdig. Und wir wollen ihm die Ehre geben und wollen nicht irgendwie was vorspielen, was vorgaukeln, was nicht ist. Wollen nicht groß tun und uns groß fühlen, wie die Hure Babylon es tut. Und wir wollen lernen, demütig vor unserem Gott zu leben. Und ihm nachzufolgen und immer wieder umzukehren, wo es nötig ist. Jesus, wir danken dir dafür, dass du vollenden wirst. Das haben wir gelesen heute. Du wirst vollenden. Du rufst uns, du lädst uns ein zu deinem Hochzeitsmahl. Und das ist so schön, dass wir teilhaben dürfen an deinem Sieg. Das ist so ein großes Geschenk, Herr. Wir haben es nicht verdient. Wir haben, wie Adam und Eva, die Herrlichkeit verspielt. Wir haben gemeint, wir kriegen es selber hin. Wir brauchen nicht auf dich zu hören. Herr, wir wollen immer wieder umkehren und dich suchen, Jesus. Du bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Wir wollen dich bitten, dass du uns reinigst von aller Schuld, wo wir schuldig geworden sind aneinander und dir gegenüber. Wir wollen dich bitten, dass du uns reinigst durch dein Blut, als Gemeinde auch. Dass wir lernen, dir wirklich die Ehre zu geben und im Licht zu leben, dir nachzufolgen, konsequent. Und wo wir fallen, wirklich nicht uns selbst zu schonen, unsere Institution irgendwie aufrechtzuerhalten, das Gesicht zu wahren, sondern dass wir ja wirklich mit offenen Karten spielen. Und ich danke dir dafür, dass dein Geist das wirkt in uns. Dass du uns veränderst, dass du uns formst in dein Bild, Jesus. Bitte bewahre du uns auf dem Weg, deinen ganzen Leib, Jesus, dass wir nicht untergehen mit der Stadt Babylon, sondern dass wir vor dir stehen können und dich anbeten können in reinen Kleidern, die du uns gibst, Jesus, und teilhaben an der Hochzeit, an der Siegesfeier, Jesus. Amen.